Da sind wir wieder hier mit einer neuen Folge und es wird heute um sexuelle Bildung gehen. 5 Dinge, die pädagogische Fachkräfte über kindliche Sexualität wissen sollten. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Lisa Milch heute hier ist. Herzlich willkommen, Lisa, hier im Podcast. Lisa ist studierte Erziehungswissenschaftlerin und hat einen Master in der frühen Kindheit gemacht. Hat auch als Erzieherin gearbeitet, als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ist Family Lab, Familienberaterin. Sie hat auch eine Ausbildung zur Traumatherapeutin gemacht und ist vor allen Dingen in der Elternberatung, aber auch in der Fort- und Weiterbildung tätig für pädagogische Fachkräfte. Und da geht es immer um Beziehungen, um dann auch Mikrotransitionen, um Interaktion und sexuelle Bildung. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir dich heute hier haben für das Thema sexuelle Bildung, was ja doch ein ziemlich spannendes Thema ist und auch für manche Menschen auch ein herausforderndes Thema, würde ich sagen.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Magst du uns mal erzählen, warum interessiert dich denn das Thema ganz persönlich?
Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dabei zu sein. Und ich bin irgendwie zu dem Thema gekommen, weil es mich selbst interessiert hat. Ich habe auch 2 Kinder und immer geguckt, naja, wie gehen die denn damit um, wie ist da die Entwicklung? Und habe dann gemerkt, irgendwie spricht keiner darüber. Und der Junge, der berührt sich da am Penis während dem Wickeln und so. Ja, aber mach mal die Windel zu oder so. Und es war irgendwie so kein Thema, was so präsent ist. Und wo ich so gemerkt habe, ja, ich bohr gerne in so Themen, die dann irgendwie, wo alle eher sagen, ich versteck mich, fand ich, nee. Genau da ist es eigentlich sehr wichtig, drüber zu sprechen. Und finde es auch sehr spannend, weil selbst wenn ich Weiterbildung gebe, auch mit Fachkräfte und dann erstmal sage, so, wir malen jetzt bitte alle mal eine Vulva und einen Penis, sind alle erstmal so ein bisschen beschämt, so, okay, ja, und dann kommt man ins Thema rein.
Ja, absolut. Viele sind ja auch schon beschämt, wenn sie nur das Wort Penis aussprechen. Also das ist ja wirklich sehr schambehaftetes Thema, ne? Oder? Also sehr schambehaftet und wir sind eigentlich direkt mittendrin. Es macht ja auch vielen Menschen Angst, das Thema, oder? Wie kommt denn das?
Ja.
Hast du da für dich eine These?
Also ich glaube, meine Überlegung ist, dass viele Erwachsene aus ihrer Perspektive denken und da halt auch so viele dieses Negative und Schwarze so mitkriegen von Missbrauch, von was halt auch alles schief laufen kann. Und ich glaube, das haben sie dann im Kopf und denken, und damit will ich doch nicht mein Kind konfrontieren oder dass diese Themen will ich da erst gar nicht reinbringen und ich wecke da irgendwelche schlafende Hunde, wenn ich jetzt irgendwie mehr in dieses Thema reingehe und da offen drüber spreche. Und ich glaube, da ist einfach so die Angst vor. Und wahrscheinlich auch, weil sie selbst einfach das überhaupt nicht kennen und weil es in ihrer Erziehung unterdrückt wurde und da gar nicht drüber gesprochen wurde. Also
ja,
ich glaube, das ist auch ein großer Hauptpunkt.
Ja, ne, also die Scham wird eigentlich so weitergegeben irgendwie, so von Generation zu Generation. Du sagtest gerade, es gibt einen Unterschied zwischen erwachsener und kindlicher Sexualität. Kannst du uns das ein bisschen erläutern? Also wo besteht darin der Unterschied?
Ja, genau. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Kriterien. Und zwar bei Kindern ist es so, dass die kindliche Sexualität, die ist ganz körperlich, die ist vielfältig, das ist ein Entdecken. Für die Kinder, ob sie jetzt auf einer Schaukel hin und her schaukeln und kribbeln im Bauch spüren oder ob sie ihre Vulva erkunden, es ist wie so fast vergleichbar, weil es einfach neue Entdeckungen sind. Und das macht schon mal so den größten Unterschied aus. Dann ist es, dass es bei Kindern, das ist nicht zielorientiert. Also sie probieren einfach in dem Moment aus, vielleicht gerade in dem Moment, wo die Windel eben runtergelassen wird oder in dem Moment, wo sie vielleicht auch mal mit einem Freund irgendwie, oder einer Freundin so Doktorspiele so ausprobieren. Und das ist sehr ja, situationsabhängig ist und es passiert einfach. Und bei uns Erwachsenen kennen wir es ja schon eher, dass es zielgerichtet ist. Also, dass man, ja, dass man da ein Ziel hat und dass es oft auch das Ziel ist mit Orgasmus. Ich weiß auch, zum Glück ist bei uns in der Erwachsenensexualität, da öffnet sich ja auch sehr vieles. Da ist auch nicht immer nur das Ziel Orgasmus. Wenn man es aber jetzt ganz klar unterscheiden müsste zwischen kindlicher und Erwachsener, ist es schon so, dass die Erwachsenen da eher ein Ziel haben als die Kinder, die eigentlich nur ausprobieren wollen. Ja. Und das Spannende finde ich auch noch, ich meine, auch kleine Kinder haben ja diese Verliebtheitsgefühle, die so hochkommen. Und bei denen ist aber so, dass wenn zwei Kinder so ein Verliebtheitsgefühl haben, die würden beide nie gemeinsam in Doktorspiel gehen. Also das ist ganz klar getrennt, sondern die Kinder, die in die Doktorspiele gehen, sind auch die Kinder, die gemeinsam ein Loch graben oder auf den Baum klettern. Also die einfach gewöhnt sind, miteinander zu spielen, wo sie sich wohlfühlen, und dann probieren sie es aus. Hat aber absolut nichts mit Verliebtheit zu tun, so wie es in der Erwachsenensexualität dann doch eher der Fall ist.
Ja, genau. Ja, das ist eher so was Erkundendes hat, ne? So was Explorierendes, ja. Etwas Spielerisches, wie eben auch alle anderen Spiel- und Erkundungsformen, genau. Sozusagen, ne? Und meistens ist es ja so, dass wir als Erwachsene dann so eine Bewertung da reinlegen. Also das heißt, wenn jetzt die Windel aufgeht und das kleine Mädchen oder das Kind, das befasst sich an der Vulva an, dann muss ich mir keine Sorgen machen.
Nee, vielleicht höchstens, wenn dann noch ein größeres Geschäft dabei ist, muss man dann aufpassen. Aber ansonsten, nee. Finde ich es auch eher schön und unterstützend, wenn die Kinder in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit haben, nackt zu sein und sich da auch zu erforschen.
Ja, also das heißt, wenn ich jetzt Fachkraft bin und dann wickel ich das Kind und dann habe ich vielleicht auch Zeit, haben die meisten Fachkräfte nicht, aber gehen wir mal davon aus, dann liegt das Kind da und fasst sich an. Was mache ich dann? Also dann gebe ich dem vielleicht auch einfach Raum? Also wie würdest du damit umgehen dann?
Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt finde ich, bevor man in die Interaktion geht mit dem Kind oder den Kindern diesen Raum schenkt, erstmal zu gucken, was macht das denn mit mir? Kann ich das denn so zulassen? Weil ich glaube, wenn wir selbst irgendwie dann dieses Gefühl haben, so, das Kind, das fasst sich da jetzt hin, hier bin ich in der Kita, ist es hier erlaubt? Und also wenn gleich diese Gefühle aufkommen, dann kriegt das Kind das ja mit. Also die Kinder, die haben ja so feine Antennen, die merken das sofort. Deswegen würde ich wie so einen Schritt zurückgehen und erstmal, also die Fachkräfte, die sich damit beschäftigen, überlegen, ja, wie will ich denn Kindern eine kindliche Sexualität auch näher bringen und in den Raum schaffen, erstmal zu gucken, was passiert denn da bei mir? Ja. Weil wir können noch so sehr in die Methode gehen und sagen, oh ja, wir wollen den Kindern das ermöglichen, aber wenn wir dabei die Luft anhalten und ganz steif sind, dann kriegt das Kind das Gefühl mit, und das finde ich nicht gut.
Ja, also es ist eigentlich ganz viel Haltungsarbeit erstmal und erstmal ganz viel, ja, vielleicht auch, also in Klammern biografische Selbstreflexion eigentlich ja auch, oder? Also das heißt, ganz viel zu gucken, was habe ich da erlebt, vor was habe ich vielleicht Angst, was ist das, was mich da in meiner Haltung auch beeinflusst, wie wollen wir dazu stehen, vielleicht dazu Fortbildungen machen und so. Also es ist eigentlich ja ganz viel Haltungsarbeit dann im Vorhinein erstmal, und dann kommt es vielleicht auch automatisch, oder dann kann ich damit auch besser umgehen, wenn es dann passiert. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also wenn man selbst hier so ein Gefühl hat von, ja, ich habe Lust, dem Raum zu schenken, und vielleicht hat man das selbst so nicht erfahren. Vielleicht durfte man das nicht. Vielleicht hieß es früher immer ganz schnell, du darfst nicht nackig rumlaufen und fass dich da nicht an. Mhm. Und wenn man das selbst sozusagen erstmal dann so integriert hat und merkt, okay, ach Mensch, da habe ich was verpasst und das hätte ich gerne anders, und dann zu merken, okay. Und selbst wenn ich jetzt das erste Mal noch aufgeregt bin, das dem Kind zuzusagen, zu sagen, ja, okay, du darfst ausprobieren, dann ist das in Ordnung. Aber dann ist einem das bewusst und dann kann man wie so damit arbeiten. Also man muss nicht sagen, wie so befreit sein von all dem, was man selbst erlebt hat. Aber ich glaube, wenn man sich das bewusst ist und wenn man weiß, okay, ich habe damit ein Thema und ich habe trotzdem gerade diesen Wunsch, und zu gucken, okay, ich bleibe jetzt so bei mir, ich bleibe vielleicht bei meiner Atmung und ich gucke mal, was das Kind macht. dann finde ich es gut. Ja. Aber auf gar keinen Fall unterdrücken, so diese eigene Geschichte und eigene Gefühle.
Ja, ja, also das bewusst wahrnehmen und reflektieren. Jetzt haben wir ja kleine Kinder besprochen, also dass wenn jetzt zum Beispiel eben auf dem Wickeltisch das passiert. Wenn wir jetzt ältere Kinder beobachten würden, wenn sie zum Beispiel, wie du sagtest, Doktorspiele spielen und ich bemerke das als Fachkraft, wie ist es denn da? Also wie was muss ich da beachten bei Doktorspielen, beziehungsweise wie gehe ich damit um?
Also erstmal würde ich, glaube ich, gerne so das Alter so ein bisschen eingrenzen, ältere Kinder, damit wir da klar vom gleichen Alter sprechen, weil das gerade auch in der Sexualität eigentlich ganz wichtig ist. Aber ich nehme an, wir bleiben einfach unter 6 Jahren. Also alles, was so zwischen 3 und 6 Jahre ist oder 2 und 6 Jahre, würde ich mal sagen. Weil gerade auch ab dem Grundschulalter nimmt es eine ganz andere Wendung an. Da kommt auch die Scham dazu, dann passiert das, also dann da passiert irgendwie ganz viel anderes. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal bei den 3- bis 6-Jährigen. Und auch da ist erstmal so der Punkt, wieder zu gucken, was passiert gerade bei mir, wenn ich das entdecke. Weil ich meine, da ist ja auch ein Unterschied. Wenn man dann zu den Kindern geht und so, was macht ihr jetzt? Und ganz aufgeregt ist, dann werden die Kinder sich ja auch erschrecken und denken, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt hier Schlimmes gemacht? Und wenn man dabei erstmal hingeht und das sieht und dann merkt, das erschreckt mich jetzt gerade, dann mach mal kurz durchatmen. Und dann ist es wichtig zu gucken, hey, wie geht's denn den Kindern erstmal miteinander? Sind das Kinder, die sonst auch miteinander spielen? Haben sie ungefähr den gleichen Alters- und Entwicklungsstand? Das ist sehr wichtig, dass es da keine großen Unterschiede gibt. Ein 2- und ein 6-Jähriger würde ich das nicht zusammenspielen lassen. Und dann erstmal halt gucken und aber auch gern den Kindern dann thematisieren, zu sagen, guck mal, ihr macht da was und ihr habt euch hier einen ganz ruhigen Ort ausgesucht und mir ist wichtig, dass es allen gut geht. Ich werde immer mal gucken, ob es euch gut geht und ich lasse euch den Raum. Also wieso beides, den Raum den Kindern lassen und gleichzeitig aber auch merken, okay, ich bin hier in der Verantwortung und ich bleib da. Und eine Regel finde ich immer noch ganz wichtig, die Regel, dass man nichts in irgendwelche Körperöffnungen steckt.
Ja.
Also, genau.
Ja.
Und das dann auch thematisieren.
Ja, und das würdest du auch in der Situation dann thematisieren? Also, wenn sie gerade dabei sind?
Ich glaube, ich würde da erstmal beobachten und erstmal gucken, was machen sie denn gerade? Also, wo sind sie denn jetzt gerade? Und dann vielleicht entweder, also, ja, ich würde es wirklich situationsabhängig machen. Ich will das jetzt gar nicht so allgemein aussprechen, sondern erstmal abwarten und gucken, was sie da machen.
Ja, ja.
Kannst du das vielleicht, also Doktorspiele, das ist ja immer so das, ne, was so durch die Landschaft geht. Magst du vielleicht einmal kurz sagen, was genau verstehen wir denn unter Doktorspielen? Also ist es, ne, Kinder ziehen sich aus, gucken sich an, ziehen sich vielleicht nur teilweise aus, fassen sich vielleicht auch so an und Klamotten sind noch an. Also nur, dass es da so eine grobe Einschätzung gibt.
Ja, ja. Also ich denke, das Spektrum ist ziemlich weit. Also es kann ja auch von Doktorspielen gehen, einfach nur mit Bauch, Bauch abtasten oder Ohren. Ich meine, da gelten auch die Regeln. Man sollte nichts in die Körperöffnung stecken, weder in die Nase noch ins Ohr. Also finde ich auch wichtig, das so grob zu lassen, so groß. Und ja, und dann geht's natürlich weiter, dass sie auch nackig sind, dass sie sich gegenseitig untersuchen. Und für meine Seite finde ich es trotzdem wichtig, auch abzugrenzen, dass es da jetzt nicht um, ja, also oral sollte es nicht sein. Also da irgendwie mit der Zunge irgendwie bei der Vulva irgendwie da ausprobieren und so, das wäre für mich schon eine Grenzüberschreitung, sondern anfassen, wenn der andere es möchte, okay, und angucken, okay, und dabei bleibt's, aber genau. Mhm.
Ja.
So würde ich das schon eingrenzen, ja.
Mhm. Und würdest du, also ich höre da auch so raus, dass wir schon auch eine starke Verantwortung haben in dem Moment und auch die Kinder damit nicht alleine lassen sollten. Also sozusagen, die machen Doktorspiele, okay, ich gehe mal meinen Kaffee trinken, sage ich jetzt mal ganz platt, sondern dass wir wirklich da eine Aufmerksamkeit dafür haben und die Kinder, also es ist ja schon auch ein Balanceakt zwischen Dasein und die Verantwortung dafür übernehmen und schauen, dass dort alle Grenzen geachtet werden und gleichzeitig ihnen diesen sensiblen privaten Raum zu lassen, oder? Also das ist ja schon auch eine schwierige Sache, ne? Oder?
Auf jeden Fall, ja. Es ist herausfordernd und deswegen finde ich es ja auch so wichtig zu gucken, naja, sind es denn Kinder, die auch sonst miteinander gut spielen und die gut miteinander auskommen? Also ja. Wie ist denn so überhaupt die Interaktion zwischen den Kindern, die jetzt gerade Doktorspiele machen? Mhm, wenn das Kinder sind, die viel miteinander streiten und wo es mal schnell kippt, wo vielleicht mal auch schnell eine Grenzüberschreitung ist, dann würde ich da definitiv näher dranbleiben und immer mit einem Ohr da sein. Wenn das Kinder sind, wo ich weiß, die sind sehr vorsichtig miteinander und haben einfach eine schöne Interaktion, dann kann man auch sagen, okay, ich lasse euch ein bisschen mehr Freiraum.
Ja.
Also das kommt dann halt auch wirklich auf die Situation und auf die Kinder drauf an.
Ja, wie gut man die auch einschätzen kann, wie die auch Grenzen achten können und so, ne? Ich erinnere mich, wie ich in der Praxis dann manchmal so reingeguckt habe in das Löchlein und gefragt habe, ist das noch für alle okay? So. Genau. Damit alle gerade einverstanden, dann so nicken und dann geht man wieder. So. Ja, das ist gar nicht so leicht, da diese Balance hinzukriegen. Ja. Wie ist es denn, kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die kindliche Entwicklung? Also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass das eben normal ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen erwachsener Sexualität und kindlicher Sexualität. Gibt es da so eine, ich sag jetzt mal, normale kindliche sexuelle Entwicklung? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
Ja, ein bisschen. Genau, also viele verweisen dann auch auf Freud darauf hin, dass er eben da, ich meine, zuerst die orale Phase, dann die anale Phase und so weiter. Und ein Stück weit distanziere ich mich aber davon, weil er zum Beispiel sagt, erst mit 2 Jahren beginnen Kinder irgendwie sich im Teambereich irgendwie mehr anzufassen oder zu entdecken. Und ich finde, nee, das beginnt von der Geburt, also ja, direkt nach der Geburt. Also klar, bei Jungs ist es häufiger als bei Mädchen. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass ja der Penis vielleicht einfacher zu greifen ist und näher da ist als jetzt die Vulva. Es gibt eigentlich per se jetzt nicht so eine Entwicklung, was heißt ja, dem Alter beginnen Kinder sich da anzufassen oder so, sondern es ist ein Erkunden. Manche Kinder erkunden sich mehr als andere. Man sagt manchmal, es gibt so einen Peak so zwischen 3 und 4, wo sie besonders viel sich dafür interessieren und nachfragen. Und also das kann ich jetzt bei meinem Sohn zum Beispiel auch bestätigen. Der hatte mit 4 auch da das größte Interesse oder so. Und oder auch beim Duschen habe ich gemerkt, oh, hat er mich mal auch mal so angeschaut und so. genau, das Interesse war einfach dann größer da. Mhm. Und ich glaube, was zu beachten gibt, ist immer dieses, ist es normal sozusagen, was die Entwicklung angeht. Und auch da geht es darum zu gucken, naja, wie geht's denn dem Kind dabei? Ist es ein Kind, was einfach immer mal sich selbst erkundet, andere Kinder irgendwie Interesse zeigt und erkundet? Oder ist es irgendwie schon so, dass man merkt, ah nee, das Kind ist irgendwie ständig sich mit der Hand in der Windel drin und hört gar nicht auf damit? Oder bei den Doktorspielen ist es ein Kind, was immer wieder alle Kinder fragt und spielen wir Doktorspiele und spielen wir Doktorspiele und da dann zu merken, ah, das irgendwie geht es so ein bisschen über die normale Entwicklung dann hinaus. Ja,
ja da kommen wir dann noch dazu, was so vielleicht so Alarmsignale auch sein können. Ich erinnere mich gerade an ein Kind, so ein Mädchen, das saß dann immer wieder so in der Mitte des Raums und ist dann immer so rumgerutscht. Ne? Also es ist ja gar nicht immer so unbedingt, dass die Kinder sich ausziehen und dann nackt anfassen, sondern manchmal ist es ja auch so, dass die sich so stimulieren, indem sie irgendwie ihre Vulva über irgendwas drüber hubbeln oder so. Würdest du sagen, das ist normal? Und was mache ich denn, wenn das Kind das mitten im Raum tut, wo die anderen Kinder sind? Hast du da?
Mach ich da? Ja. Also auch da ist ganz unterschiedlich, zum Beispiel zu gucken, wie reagiere ich denn darauf? Wie empfinde ich das? Wie reagieren die anderen Kinder darauf? Ist es irgendwie störend für die anderen Kinder? Oder ist es einfach nur, ein Erkunden, ein Ausprobieren. Und wie häufig ist es denn? Also passiert es mal oder ist es eine bestimmte Phase oder ist es wirklich so, dass man sagt, okay, das Kind hört wieso dann gar nicht mehr damit auf? Weil ich meine, zum einen ist es eine Erkundung und zum anderen kann es aber auch eine Kompensation sein und ja, wie so ein Regulieren sein vom Kind, wenn die sich, ja, ich finde das Wort Selbstbefriedigen immer irgendwie falsch platziert bei Kindern, aber sag ich mal, Erkunden im Intimbereich oder einfach da berühren, dann kann das was sehr Beruhigendes haben. Und da aber dann zu gucken, naja, macht es das Kind jetzt einfach, weil man merkt, oh, es ist müde und okay, vielleicht ist bald Bettgehzeit, Schlafenszeit, dass man das als Signal erkennt. Oder macht das Kind das sehr, sehr häufig und fast in jeder freien Situation oder sobald es zum Streit kommt. Und ich finde, da müsste dann wie man ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf haben, ja, um zu gucken, okay, ja, was brauchst du denn? Oder wie kann ich dir vielleicht andere Strategien beibringen, dass du dich mehr beruhigen kannst? Also das ist so die eine Seite. Und das andere Seite ist eben, wenn man doch merkt, es ist störend einfach im Raum. Das Kind macht es immer mal wieder, aber es sind dann doch andere Kinder, die einen drauf ansprechen oder die sagen, was ist da? Oder so, was macht die jetzt schon wieder? Und da kann man deutlich auch dem Kind sagen, guck mal, das ist voll in Ordnung, dass du das machst. Und wir machen das in einem geschützten Ort für dich. Das heißt, du kannst hier da in die Höhle gehen oder da in, ja, in einen geschützten Raum einfach, um dem Kind auch näher zu
kommen. Ja, also so dieses, ich erkenne das an, ich bewerte das gar nicht, sondern sag einfach, guck mal, also vorsichtig vielleicht, so du kannst da, genau, geh mal einmal in die Höhle rüber oder so. Und ich höre auch, raus, dass das wirklich auch eine Stressreduktionsstrategie sein kann, also wirklich eine Regulationsstrategie. Genau, und da, da muss man dann immer gucken, wie häufig ist das und auf was weist das vielleicht hin? Ist das Kind vielleicht insgesamt auch gestresst, ne, und braucht es mehr alternative Regulationsmöglichkeiten, braucht es eine Stressreduktion, müssen wir im Team schauen, was kann dem Kind helfen, da nicht so gestresst zu sein und so weiter. Ne? Also das kann ja auch ein Hinweisgeber sein, wie es dem Kind geht. Die Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt, NRW, die schreibt auf ihrer Webseite, dass sexuelle Bildung ein Kinderrecht ist. Das sehen ja manche sehr kritisch, die sexuelle Bildung, ne? Also besonders in rechten Kreisen. Das wird ja auch teilweise vereinnahmt von den Themen her. Ne? Da geht es auch um Pädophilie und so weiter, die da, dass da wirklich sehr aufgebauscht wird. Aber die Landesfachstelle schreibt eben, das ist wirklich ein Kinderrecht. Also sexuelle Bildung fördert das Recht auf Gesundheit. Also das steht im Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention. Und sieht es eben als präventive Maßnahme auch, ne? Also, dass wir Fehlinformationen vermeiden, dass wir über Geschlechtsteile sprechen, auch als solche, dass wir, dass es auch zu einer gesunden Entwicklung auch beiträgt, Beziehung fördert und auch riskantes Verhalten reduziert. Und da würde ich jetzt gerne hinkommen. Das ist natürlich häufig so dieses Thema, was mit sexueller Bildung einhergeht. Diese Frage, naja, also wo ist es noch normal und wo ist es vielleicht ein Übergriff? Also wie ist der Unterschied zwischen einer Grenzverletzung und einem Übergriff? Mhm. Wo ist es noch normal? Also was, ne, das ist ja auch das, was einfach Eltern ja auch total beschäftigt und große, große Sorgen auch auslöst. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was ist noch normal? Mhm. Was ist schon eine Grenzüberschreitung? Was ist wirklich ein Übergriff?
Ja, meine Frage ist so ein bisschen, ob ich kurz nochmal einen Schritt zurückgehe, nochmal kurz über sexuelle Bildung was dazu sage, weil ich finde, das klingt immer so sexuelle Bildung und man hat gleich im Kopf Penis, Vulva oder so und ich finde es so wichtig, da auch wie noch mehr Aufklärung zu machen, zu was sexuelle Bildung denn ist, dass es eben nicht nur um sexuelle Aufklärung geht, sondern dass es auch überhaupt um den ganzen Körper geht, dass es darum geht, dass Kinder wissen, ich habe einen Körper, ich darf Stopp sagen und mein Körper gehört mir. Dass das eigentlich ein riesengroßer, wichtiger Bestandteil ist von sexueller Bildung. Oder den Unterschied zwischen guten und geschlechten Geheimnissen. Ja. Dass Kinder wissen, ein gutes Geheimnis, das macht ein Kribbeln im Bauch und eine Vorfreude und das darf ich auf jeden Fall für mich behalten. Und wenn es ein Geheimnis ist, was mir aber Bauchschmerzen macht und so einen dicken Klumpen im Bauch ist, dann ist es wichtig, mit jemandem zu sprechen. Also das sind zum Beispiel so, nur so zwei Aspekte von sexueller Bildung, die so wichtig sind und die eigentlich nichts mit Sexualität in dem Sinne, wie wir es aus erwachsener Sicht kennen, zu tun haben. Und deswegen finde ich das so wichtig. Also ja, sei es für die Eltern oder auch bei den rechten Kreisen, wenn es dann da um diese Diskussion geht, dazu sagen, naja, aber es geht nicht immer drum zu sagen, das ist eine Vulva und das ist ein Penis und ihr solltet die jetzt noch nicht ineinander stecken oder so im Kindergarten, sondern dass es um so viel mehr geht, um seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Wie fühle ich mich denn? Wie geht's mir denn? Also das ist so ein breites Spektrum und das finde ich oft so missverstanden.
Ja. Und das wäre natürlich auch schön, die Eltern da auch mit ins Boot zu holen. Ne? Also eben, klar ist es nicht, aber eben auch das Benennen der Geschlechtsteile, ne? Dass man dann, wenn das Kind auch, dass ich dann auch weiß, wovon redet das Kind denn da gerade? Oder eben auch dieses, es ist mein Körper, das sehe ich ganz häufig beim Kitzeln, ne? Wenn das Kind gekitzelt wird oder das Kind sagt, nein, ich möchte das nicht, stopp jetzt, ne? Dass da, also dass die Kinder da einmal lernen, ich darf dann stopp sagen und dass das dann aber von den Erwachsenen, sei es Eltern, aber vielleicht auch Fachkräfte, dann eben auch wirklich ernst genommen wird. Ah, okay, gut. Klares Signal, weil das möchte ich ja eben, wenn es dann doch irgendwie eine übergriffige Situation kommt, ja auch, dass das Kind eben weiß, okay, ich darf stopp sagen und es sollte eigentlich von Erwachsenen gehört werden. Und wenn es von Erwachsenen nicht gehört wird, dann werde ich als Kind dann, dann weiß ich, an wen kann ich mich wenden, im besten Fall.
Ja, genau. Also das Lernen von Grenzen ja auch im Allgemeinen, ne? Also dieses Spüren von Grenzen, was möchte ich noch, was möchte ich nicht mehr, das spielt da auf jeden Fall eine Rolle, ne?
Ja. Genau. Ja. Das wollte ich nur noch mal so vorne wecken. Jetzt können wir gerne zum nächsten Thema. Bei mir ist das so wichtig.
Total wichtig, ja. Genau. Und magst du jetzt noch mal unterscheiden, was ist noch normal, was ist schon Übergriff beziehungsweise eine Grenzverletzung? Weil das ist ja genau das, ne? Also wenn die Grenzen eben nicht geachtet werden, dann ist es ja eine Grenzverletzung.
Ja. Also ich glaube auch, oder ich weiß, auch da muss man ganz vorsichtig sein und kann das nicht wie so ein Kriterienkatalog sozusagen abhandeln. So, das ist jetzt nicht mehr normal. Also, weiß ich nicht, Beispiel von zwei Jungs, der eine ist 5, der andere ist 3, die schreien, laufen dauernd durch die Kita, rennen, Penis, schreien sie, Penis, Penis, ich will meinen Finger an deine Vulva stecken, weiß was ich, und sagen das ohne Entweg. Und dann kann sein, dass der 5-Jährige, der das so penetrant macht und dass man da irgendwann merkt, ah, irgendwie sagt er das und ihm geht's nicht gut dabei und das ist irgendwie so situationsübergreifend auch, nicht nur in einer Situation, sondern ständig und ja, und da kann man dann auch schon sagen, ah, okay, irgendwie ist das nicht mehr normal und da ist das Kind vielleicht in gewisser Weise herausgefordert. Und der 3-Jährige, der es vielleicht auch macht, aber der es nur in einer Situation macht und das lustig findet, dann ahmt er vielleicht einfach nur den 5-Jährigen nach. Also und man könnte aber erstmal denken, es ist ja eigentlich, man könnte es gleich einordnen. Ja. Also das finde ich schon mal wichtig zu gucken. Also erstens, wie geht's denn den Kindern im Allgemeinen? Und auch situationsübergreifend. Also nicht nur in einer Situation, sondern ja, wie ist zu Hause? Wie ist es in der Kita und oder wie ist es in den einzelnen Situationen? Also das finde ich so wichtig, im Auge zu behalten. Wenn es jetzt nur um ein Kind geht, also ich differenziere das gleich nochmal mit, wenn die da in die Interaktion gehen oder so. Mein Licht ist runtergefallen. So. Genau, also ich mache gleich die Differenzierung, ob es um ein Kind geht oder mehrere Kinder geht, aber bei einem Kind einfach zu gucken, naja, was passiert denn bei dem Kind? Und vor allen Dingen, vielleicht, also gibt es irgendwie eine plötzliche Veränderung. Ist das Kind, was irgendwie davor ja einfach sehr freudig war und so, scheut es jetzt den Körperkontakt, will sich nicht mehr auf den Schoß setzen oder so? Ist da irgendwas beim Kind passiert, dass man irgendwie gucken müsste, ja, was passiert denn da jetzt? Genau, und wenn ich jetzt so bei 2 Kindern, wenn man da sagt, okay, Doktorspiele, was ist da grenzüberschreitend oder so, wenn man da mal genauer hinschaut, da finde ich eben die Punkte wichtig. Wenn es einen anderen Altersunterschied gibt, dann sollten Doktorspiele eben nicht stattfinden. Zum einen, dann, wenn ein Kind immer in der gleichen Position sein will und immer sagt, nee, ich will immer das und das machen und die anderen müssen das machen, dann ist das auch schon nicht normal. Und es kommt eben dann zu Grenzüberschreitungen, sobald man eine Macht mit dabei ist, weil es heißt, ja, du darfst es nicht sagen, aber ich will, dass du das und das machst, dann genau, das ist dann eine Grenzüberschreitung. Und wichtig ist auch nochmal zu unterscheiden zwischen einer Grenzüberschreitung, die einmalig stattfindet, dass sie einfach mal da ist, oder ein Übergriff, also einen sexuellen Übergriff, der ja auch zwischen Kindern stattfinden kann. Und das ist tatsächlich so, wenn das häufiger passiert. Mhm. Also wenn ein Kind immer mal wieder, also andere Kinder, übergriffig reagiert, dann ist es ein sexueller Übergriff, wo man auf jeden Fall hinschauen muss. Wenn es eine einmalige Grenzüberschreitung ist, dann finde ich es wichtig, das Thema aufzugreifen, auch zu sagen, stopp, auch die Eltern mit ins Boot zu holen. Genau, aber beim Übergriff ist es natürlich nochmal was viel, viel Größeres.
Wie würde okay, das also wie würde das denn aussehen, wenn du sagst, wenn ein Kind übergriffig reagiert, was kann man sich darunter vorstellen?
Also übergriffig ist im Endeffekt wie eine Grenzverletzung, nur findet es häufiger statt. Also wenn das Kind zum Beispiel ein anderes Kind zwingt, zieh deine Hose aus und lass mich deinen Penis sehen. Und das ständig und immer mal wieder. Oder genau.
So. Also ist die Häufigkeit sozusagen,
ja,
die das dann ausmacht. Okay, und was können denn so Gründe sein, warum Kinder grenzverletzend sind? Und was können Gründe sein, dass sie übergriffig werden? Gibt es da Theorien zu oder verschiedene Ursachen?
Also ich glaube, was bei vielen aufploppt, ist auch wie so diese Angst, okay, vielleicht wurde das Kind missbraucht oder vielleicht hat das Kind selbst, was jetzt sozusagen das übergriffige Kind ist, vielleicht hat es selbst eben etwas Schlimmes erlebt. Und da ist es so, das kann man nicht eins zu eins rückschließen. Also nur weil ein Kind übergriffig ist oder grenzverletzend, heißt das nicht, dass es selbst irgendwas erlebt hat. Kann sein, muss aber nicht. Also das finde ich wie so wichtig im Kopf ganz klar zu differenzieren, dass da nicht alle Alarmglocken läuten, sondern einfach nur eine läutet, die sagt, okay, Vorsicht, wir müssen da gucken. Aber es muss jetzt nicht bedeuten, dass das übergriffige Kind gleich ein Opfer war von Missbrauch. Ne? Okay. Es kann ganz unterschiedlich sein. Es kann auch einfach nur sein, dass das Kind gemerkt hat, ich habe da eine Macht. Ja. Ich selbst bin vielleicht zu Hause, wird die Macht auch ausgenutzt von den Eltern und ich kriege da alles ab und muss gehorchen. Und jetzt kann ich das mal machen. Das fühlt sich ja richtig gut an für das Kind in dem Fall, weil ich jetzt mal die Macht und die Kontrolle ausüben kann. Vielleicht kann das ein Grund sein. Vielleicht kann der Grund einfach nur sein, dass das Kind selbst viel Macht und Kontrolle erlebt und das dann eben auch ausprobiert. Andere Gründe können auch einfach sein, dass irgendwas zu Hause passiert ist, dass die Eltern trennen sich oder irgendwas ist passiert und das Kind versucht es halt in irgendeiner Art und Weise wie als Hilfeschrei dann auszuüben. So würde ich das auch sehen.
Ja.
Genau, also einfach da neugierig zu sein und zu gucken, okay, jetzt gab es eine plötzliche Veränderung, was ist denn da passiert? Vielleicht hat das Kind einfach selbst eine Grenzverletzung erlebt von einem älteren Kind woanders.
Also das sollten wir auf jeden Fall ernst nehmen, ne? Also es ist auf jeden Fall, also du hast gesagt, eine Alarmglocke darf schon angehen. So keine fünf, aber zumindest eine, weil es dann doch vielleicht sein kann, dass das Kind selber sich ohnmächtig fühlt, selber überfordert fühlt, selber nicht so ganz klarkommt und das irgendwie eine Ausdrucksform sein kann. Ne? Also in welcher Art auch immer. Also irgendwie ist da was das Kind dazu bringt, eben grenzverletzend werden zu müssen auf irgendeine Art, weil es gerade nicht anders damit umgehen kann und deswegen darf es im besten Sinne und wohlwollendsten Sinne eine Alarmglocke angehen, auf jeden Fall. Bei wem auch unglaublich viele Alarmglocken angehen, wenn sowas passiert, ist bei den Eltern. Was machen wir denn da? Also wie gehe ich denn damit jetzt um? Du hast vorhin gesagt, dass wir dann die Eltern mit ins Boot holen. Sagen wir mal, mein Kind war grenzverletzend in einer Situation und jetzt ruft mich die pädagogische Fachkraft an und ich denke, oh mein Gott, so mein Kind ist hier grenzverletzend gewesen bei Doktorspielen. Ich will im Erdboden versinken. Wie gehe ich denn da am feinfühligsten mit den Eltern um? Also, und was mache ich, also was steht an? Was müssen wir tun?
Ja, genau. Also ich finde es auch ganz wichtig, die Eltern mit ins Boot zu holen und sie zu kontaktieren. Und ganz wichtig, auch bei den Kindern nicht zu unterscheiden zwischen Täter und Opfer oder so, sondern einfach nur sagen, naja, ein Kind hat grenzverletzendes Verhalten gezeigt. Also das schon mal ganz klar zu differenzieren und zu sagen, naja, und uns ist wichtig, dass wir das jetzt einfach angehen, dass wir das jetzt ansprechen und dass wir das jetzt thematisieren wollen und vielleicht auch erstmal im Vorfeld gar nicht nach dem Warum so ganz klar fragen oder auch bei den Eltern bohren, so, ja, warum hat denn das Ihr Kind gemacht? Was ist denn da bei Ihnen zu Hause los? Also das in keinen Fall, auf keinen Fall, sondern mehr so auf dieser Verständnisseite zu gehen, zu sagen, ja, wir wollen einfach wissen, was bei dem Kind, was gerade passiert, warum er das gemacht hat, wie es ihm geht, was er vielleicht für eine Unterstützung für uns braucht und erstmal nicht dieses Warum ansprechen. Das wäre, glaube ich, so der erste Schritt, den ich gehen würde, weil ich meine, selbst die Frage Warum, auch wenn wir die Kinder stellen, ist oft schon eigentlich anklagend, deswegen finde ich, könnten wir das Warum auch so ein bisschen ja erstmal aus dem Weg gehen und erstmal sagen, Mensch, das ist jetzt gerade passiert, ja, und jetzt müssen wir gucken, wie es erstmal allen Beteiligten wieder besser geht, und dann müssen Ruhe kommt und wir wollen das Thema aufgreifen sowieso und dann können wir gucken, war das einfach einmalig, ist das jetzt einmal passiert, weil Kinder probieren einfach aus, also woher sollen sie sonst die Grenzen kennenlernen, wenn sie nicht ausprobieren, und ja, da wollen wir die Grenze aufzeigen.
Ja. Und was mache ich im Team? Also gibt es da noch irgendwelche Tipps? Was können wir im Team tun, damit wir damit gut umgehen können?
Also ich finde sowieso, im Team ist eigentlich ganz wertvoll, das schon im Vorfeld überhaupt zu thematisieren. Also es gibt ganz tolle pädagogische Konzepte und ich finde, in den meisten pädagogischen Konzepten fehlt das Sexualkonzept. Das ist eigentlich die Grundlage, wo das Team dann einfach in einem Boot sitzt und weiß, okay, so und so handhaben wir das, so gehen wir mit diesem Thema um. Erstens ist es eine Riesenstütze für das ganze Team. Das Team weiß, okay, ich fühle mich hier sicher, wenn das und das passiert, so gehen wir damit um, so haben wir die Regeln, so definieren wir überhaupt Doktorspiele und was erlaubt ist. Und wenn das Konzept einmal steht, können sie natürlich so auch den Eltern gegenübertreten. Also die Eltern kriegen das Konzept gelegt und also vorgelegt und wissen, ah, okay, so funktioniert das hier. Also das finde ich eigentlich schon mal wie so im Vorfeld ganz wichtig, dass sich da das Team überhaupt mit beschäftigt. Und sagen wir, wenn es jetzt eben noch nicht so ist, wenn man merkt, okay, da ist jetzt ein Fall und alle sind erstmal aufgeregt, da erstmal zu gucken, dass auch man im Team so ein bisschen die Stimmung wieder so runterbringt, zu sagen, ja, okay, da ist was passiert. Und jetzt haben wir da ganz unterschiedliche Menschen. Manche gehen da offen mit um, andere wollen am liebsten im Erdboden versinken und nichts mit diesem Thema zu tun haben. Und erstmal da gucken, wie man wieder so die Stimmung auch wieder so ein bisschen auf ein gutes Level bringt und sagt, okay, hey, es ist vollkommen normal, dass wir alle anders mit diesem Thema umgehen. Also das auch zur Normalität bringen, dass es Scham hervorbringt bei manchen, bei anderen nicht. Ja. Und dann kann man sagen, okay, und wenn wir uns jetzt alle wieder so ein bisschen gesettelt haben, lass uns doch mal überlegen, wie wir jetzt mit den Kindern damit umgehen.
Ja. Also das heißt, wir brauchen auch einfach präventive Maßnahmen. Also wir können ganz viel wahrscheinlich schon im Vorfeld tun, ne? Also wahrscheinlich jede Menge. Also ich höre jetzt raus, da braucht vielleicht auch Fortbildung als Team, dass ich schon eine Fortbildung besucht habe, dass wir das vielleicht ein Konzept geschrieben haben, wie du meintest. Was gibt es denn noch für präventive Maßnahmen, die man im Team oder auch in der Kindergruppe oder wie auch immer ergreifen kann?
Also ich glaube erstens so die Selbstreflexion, halt, dass man sich selbst darüber erstmal im Klaren ist, wie gehe ich denn damit um, wie geht's mir mit diesen Themen. Und wenn man selbst im Klaren ist, dann kann man ja auch mal vielleicht das Gespräch mit einer Kollegin, Kollegen führen, wo man sich auch wohlfühlt erstmal, also dass man sich da auch erstmal langsam rantastet und erstmal guckt, ah, wie handhabst du das denn und was würdest du denn machen, wenn du das und das beobachtest? Oder ich meine, manchmal kann es auch nur so sein, dass die Kinder kommen und fragen, hast du Sex? Und man dann denkt, warte mal, was? Und das kann ja auch schon ein Thema sein, wo man als Fachkraft mit überfordert ist, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und dann zu gucken, okay, puh, ah, vielleicht muss ich dem Kind gar nicht die Antwort geben, sondern frag erst mal, hey, was ist denn Sex für dich? genau, aber ich glaube, so die Selbstreflexion ist wichtig. Dann gibt's ganz tolle Kinderbücher. Also wirklich ganz wundervolle Kinderbücher, wo das Thema auch schon für ganz kleine Kinder thematisiert wird. Und einfach zu sagen, naja, vielleicht holen wir uns einfach mal so ein Buch, wo dann auch nur Vulva gezeigt wird und Penis und wo einfach da ein bisschen offener drüber gesprochen wird.
Mhm.
Ja. Ich glaube, das sind so die so ganz kleine Basics oder so, die jetzt auch nicht so viel Kraft erfordern.
Ja, gibt es ein Lieblingsbuch, was du gerne zeigst oder anschaust dazu, also ein Lieblingskinderbuch?
Ich habe hier eins, ich habe es sogar mitgenommen, was ich echt gut finde, auch schon für ganz kleine Kinder, und zwar ist es Expedition nach Genitalien.
Ah.
Und das ist schon ein ganz tolles Buch, wo halt einfach auch erklärt wird, ja, die Vulva, Penis und Unterschiede, und das ist ein Buch, was ich sehr schön finde, und sonst gibt es ja, ich glaube, da müsste man wie selbst auch gucken, mit welchem Buch man sich wohlfühlt. Also erstmal selbst, also, ja, weil es kann sein, in manchen Büchern ist dann vielleicht doch zu eindeutig oder so, oder man sieht dann, wie der Penis in die Vulva reingeht und man sagt, nee, das will ich jetzt noch nicht und das braucht es noch nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber einfach, ja, Bücher, wo überhaupt mal Genitalien gezeigt werden, weil in vielen Körperbüchern wird das ja gar nicht gezeigt.
Ja, ja. Ja, und also meine Erfahrung ist auch, dass Kinder wahnsinnig spannend finden und diese Bücher am liebsten ständig anschauen wollen und ständig, es gibt ja auch Karten und so weiter, ne? Also, und auch tolle Verlage, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn man das Thema aufmacht und das vorliest oder darüber mit den Kindern ins Gespräch kommt, hat man meistens gleich sehr viele Kinder um sich. Also das ist etwas, was die Kinder sehr, sehr beschäftigt. Und ich glaube, wenn wir das zum Tabu machen und nicht thematisieren, dann bleiben sie eben mit ihren ganzen Fragen da auch alleine, ne? Also
genau.
Und das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was passieren könnte, wenn sie mit ihren Fragen alleine bleiben und wenn sie dann in Situationen kommen, die dann eben für sie irgendwie diesen Kloß machen, dann wissen sie dann nichts damit anzufangen. Oder dann im schlimmsten Fall kommt die Scham und die Erstarrung und sie können sich keine Hilfe mehr holen und das wäre blöd. Und deswegen finde ich so schön.
Und ich finde es auch so spannend, weil ganz oft kriege ich dann gesagt, ja, aber wir können ja nicht einfach jetzt so ein Buch rausholen und den Kindern dieses Thema präsentieren. Also das können wir ja nicht. Und wo ich mir denke, naja, wir bringen den Kindern so viele Themen nahe, wo sie gar nicht nachfragen. Ja. Ernährung, Zähneputzen, Hygiene, irgendwie sowas, wo die Kinder, also wo sie denken, ja gut, ja, natürlich ist es wichtig, aber das sind Themen, die wir an die Kinder ranbringen. Also und warum nicht auch so ein wichtiges Thema wie der Körper und Intimbereich auch an die Kinder näher bringen?
Ja, ja, und vor allem, es wird ja häufig zum Thema im Alltag. Das lässt sich fast gar nicht vermeiden, indem eben über plötzlich, wenn sie plötzlich fragen, hast du Sex? Oder wenn sie plötzlich eben Doktorspiele machen oder was auch immer. Also es ist ja auch da. Also ne, es ist ja nicht nur dieses, wir tragen es an die Kinder ran, sondern diese Fragen, die kommen. Und wenn wir eine Beziehungsperson sein können, denen sie vertrauen, dann werden sie auch genau diese Fragen stellen. So. Und dann, dann haben wir diese Bücher da. Und also ich empfinde das auch als unglaublich wertvoll oder einfach auch dann darüber ins Gespräch zu gehen, ne? Also wirklich nur einfach ihre Fragen beantworten. Ich finde das auch so schön, in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, so dieses, den Kindern einfach die Fragen beantworten, die sie an uns stellen oder mit ihnen eben in den Dialog darüber gehen, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Also sozusagen, das finde ich immer einen guten Marker, so dieses, ich muss dann nicht die ganze Sexualpädagogik auspacken und ihnen da einen Vortrag halten und irgendwie, ich finde, das ist die beste sexuelle Bildung, wenn wir im Dialog bleiben und wirklich ihnen die Fragen beantworten und über diese Fragen sprechen, die sie haben und nicht mehr und nicht weniger. Und dann bleibt
es da. Ja, und also ich würde noch so hinzufügen, dass man auch erstmal eine Gegenfrage stellen kann, um zu wissen, was hat denn das Kind für einen Wissensstand, sag ich mal jetzt mal.
Ja,
sagen wir so.
Ja,
also wenn es dann von Sex spricht oder so, oder dazu fragen, was ist denn das für dich oder wo hast du das denn gehört? Und nicht um abzulenken, sondern um wirklich erstmal zu wissen, wo kann ich das Kind denn abholen?
Ja, ja.
Und dann auch erstmal so ein bisschen was geben. Also zum Beispiel als mein Sohn fand es total spannend zu wissen, wie entstehen denn Babys? Das ist eine ganz häufige Frage.
Ja.
Und da auch erstmal zu sagen, damit Babys entstehen können, braucht es ein Ei und es braucht einen Samen. Und wenn die zusammenkommen, dann kann das Baby im Bauch wachsen. Und diese Info hat erstmal vollkommen ausgereicht und es musste nicht erklärt werden, wie jetzt der Samen da reinkommt oder wo das Ei herkommt, sondern es war erstmal ausreichend. Und oft merkt man ja, dass die Infos ausreichend sind, wenn die Kinder sich einfach umdrehen und gehen, dann ist erstmal so, okay. Wenn die gleiche Frage mehrmals kommt, merkt man, die habe ich noch nicht gut genug beantwortet.
Ja.
Und wenn man dann irgendwie zu viel redet und man einfach merkt, okay, das Kind stellt irgendwie die Frage, wo ist eigentlich mein Auto? Merkt man, okay, jetzt hat man das Kind überfordert. Genau. Also da bin ich auch ganz bei dir, Lea, zu sagen, einfach muss nur ein bisschen die Frage beantworten. Und ich würde davor halt, wie sagen, einfach kurz eine Gegenfrage zu stellen, um zu wissen, was weiß das Kind denn überhaupt schon.
Ja, und so ein geteiltes Nachdenken, ne? Das ist ja
genau, der
Dialog am Laufen. So.
Ja.
Ja, ich würde mal gerne noch zum Abschluss nochmal das Thema Eltern aufbringen. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, präventiv auch vorzugehen, ne? Weil wir ja bei Präventionen waren. Also ich glaube, ich halte auch Elternabende dafür ziemlich wichtig. Elternabende oder so Informationsnachmittage oder keine Ahnung, wie man sie auch immer nennt. Wie würdest du das am geschicktesten an Eltern herantragen? Also wenn du jetzt so einen Elternabend gestalten würdest, was wären denn da so die Themen, die du da mit reinbringen würdest?
Also ich glaube, der allerwichtigste Punkt wäre, den Eltern erstmal zu sagen, kindliche Sexualität ist ganz anders als die erwachsene Sexualität. Und das damit schon mal so die Eltern abzuholen und zu sagen, wir sprechen hier über die kindliche und die ist ganz anders als die erwachsene. Mhm. Weil das holt die Eltern dann schon mal mehr ab und merkt man, okay, gut. So. Ja. Und dann zu sagen, wir machen das für die Prävention, damit die Kinder einfach sich gut auskennen, damit sie ihre Grenzen kennen und wissen, was Sache ist. Und ich glaube, diese zwei Punkte sind schon fast für mich so die wichtigsten Punkte, um die Eltern überhaupt mit ins Boot zu holen, das Interesse zu wecken. Und dass sie nicht gleich Angst haben vor Sexualität, gar nicht, sondern erstmal so eine Unterscheidung. Also, und dann eben, warum ihr das macht.
Ja, und dann kommt man schon ins Gespräch wahrscheinlich, ne?
Genau. Das denke ich auch, ja.
Und vielleicht hast du zum Abschluss jetzt noch ein paar Tipps, wenn ich jetzt als Fachkraft einfach merke, bei mir ist das echt ein Thema, so. Ich bin da wirklich immer wieder am Struggeln und jedes Mal, wenn ich da wieder die Kinder sehe, wie sie da Doktorspiele machen oder wenn die sich wieder verziehen oder auch wenn das Kind auf dem Wickeltisch sich anfasst. Bei mir wird da so einiges ausgelöst und irgendwie kann ich damit gar nicht gut umgehen. Was hast du denn für Tipps? Wie kann die Fachkraft, also wie kann ich als Fachkraft sicherer werden?
Also ich glaube, erstmal ist viel wichtig zu wissen, wie kann ich mich dann wieder so runterholen von diesen ganzen Gedanken. Also es geht ja dann schon so in Richtung auch so Trauma, was ich jetzt auch behandelt habe, gerade wenn wenn an einem selbst einfach was ausgelöst wird und man merkt, man kann damit nicht umgehen, dann finde ich es wichtig, sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt Hilfe. Wenn es nur darum geht, okay, ich bin unwissend, ich bin unsicher, weil ich nicht weiß, wie ich damit umzugehen habe, dann ist es ja noch auf einer Ebene, wo man sagt, naja, da gibt es Fortbildungen und da gibt es Bücher. Wenn man aber merkt, nee, das berührt eine andere Ebene, sondern Scham und ich kriege Herzklopfen und schwitzige Hände und mir ist nicht wohl dabei, dann finde ich, ist es sehr wertvoll, das nochmal in 1:1, sei es Beratung oder auch ja einfach mal in einer Sitzung, Therapiesitzung anzugehen und zu besprechen.
Ja. Genau.
Ja, aber es kann ja auch ganz niederschwellig sein. Einfach, ich beschäftige mich selbst mehr mit dem Thema, ich spreche mit ja, Bekannten, Freunden, Kollegen, Kolleginnen darüber. Mhm. Das kann ja auch ganz niederschwellig sein.
Ja, ja. Ja, also das mag ich nur unterstreichen, ne? Also wenn eine Fachkraft wirklich merkt, da wird wirklich eine große Angst vielleicht auch ausgelöst oder also so ein Thema, wo man merkt, boah, das geht über eine normale, ja, was heißt normal, also eine Scham hinaus, die irgendwie gut regulierbar ist, sondern sowas, was wirklich so eine ganz starke Anspannung immer wieder auslöst, da dann wirklich auch hinzuschauen und hinzuhören und dann sich auch wirklich Hilfe zu holen und auch in dem Moment dann vielleicht zu gucken, dass jemand anders übernehmen kann.
Ja.
Oder, ne, dass man wirklich in dem Moment das auch nicht durchstehen muss, weil man jetzt sexuelle Bildung macht oder so, sondern dass dann wirklich Selbstfürsorge an oberster Stelle steht, dass dann jemand ablöst. So ein bisschen wie, wenn man sagt, oh, das Kind klettert jetzt so hoch auf den Baum, das kann ich nicht mehr aushalten, da hole ich meine Kollegin, die kann das besser aushalten. So wäre es vielleicht da auch, ne? Da mag ich auf jeden Fall auch nochmal das unterstreichen.
Ja, und da ist es dann ja eben auch wieder gut, im Team vorher das thematisiert zu haben, damit ich eben weiß, okay, wenn das jetzt nicht so mein Thema ist, aber dann gehe ich zu Kollege oder Kollegin XY und aber auch umgekehrt, dass wenn ich das mitkriege, oh Mensch, da kriegt jetzt gerade jemand eine Frage, ich höre mal mit, ob ich damit unterstützen darf gleich, ja.
Auf jeden Fall. Ja, wir kommen langsam zum Ende, Lisa, und ich bedanke mich jetzt schon ganz herzlich bei dir und möchte dich fragen, gibt es jetzt zum Abschluss einfach etwas, was du gerne den Hörenden noch zum Thema sexuelle Bildung, kindliche Sexualität mitgeben magst? Gibt es so, weiß ich nicht, 5 oder, ne, wie haben wir es genannt, 5 Dinge, die Fachkräfte über kindliche Sexualität wissen sollten? Gibt es so eine Art Abschluss, was du ihnen mitgeben möchtest?
Ja, ich habe so 5 Punkte mir auch mal so rausgeschrieben. Also ich glaube, wirklich der erste und wichtigste Punkt ist, dass kindliche Sexualität unterscheidet sich ganz klar von der Erwachsenensexualität. Es hat was Spielerisches, was Entspanntes, was Erkundendes und hat nichts mit dem ziel- und beziehungsorientierten Sexualität von Erwachsenen zu tun. Zum einen. Dann aber auch noch hinzufügen, dass Selbstbefriedigung oder in Klammern Selbstbefriedigung bei Kindern auch als Beruhigung dient, als Kompensationsstrategien und dass das auch normal, wenn nicht sogar erwünscht ist, bis zum gewissen Punkt. Mhm. Genau, dann finde ich es ganz wichtig, dass bei Doktorspielen klare Regeln gelten. Dass die Kinder wissen, sie haben ihren geschützten Rahmen, aber es wird immer wieder geguckt. Es wird nichts in Öffnungen gesteckt, egal welche. Und alle sollen immer damit einverstanden sein. Genau. Ja. Und ja, noch als 4. Punkt eben, dass nicht jede Grenzüberschreitung von anderen Kindern oder sexuell übergriffiges Verhalten eines Kindes gleich auf Missbrauch hindeutet. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass wir da unsere Alarmglocken runterschrauben. Es ist wichtig, dass die an sind, dass wir das gut im Blick haben, aber dann nicht vorschnell irgendwelche Maßnahmen. Weil vor allen Dingen, das macht dann auch mit den Eltern nicht mehr so einen einfachen Kontakt irgendwie, wenn man denkt, ah, ist da was im Elternhaus, sondern mehr so, okay, da ist was, gucken wir uns mal an. Und ja, und vielleicht als letzten Punkt mitnehmen, dass sexuelle Bildung nicht nur bedeutet, wir sprechen über Vulva und Penis, sondern dass es viel mehr darüber hinausgeht, dass es um Körper geht, um Bedürfnisse geht, um Grenzen wahrnehmen geht, um Geheimnisse geht und dass das wirklich wichtig ist, um präventiv die Kinder zu schützen.
Ja.
Und als allerletzter Punkt, weil das wird immer noch ganz missverstanden, Scheide ist eigentlich die Vagina, das ist innen drinne. Wir sprechen von Vulva und wir sprechen auch von Vulvalippen und nicht von Schamlippen, weil die haben nichts mit Scham zu tun.
Ja,
ganz noch als sechster kleine Punkt, genau.
Ja, über die korrekte Aussprache, die mehr ist als einfach nur Worte. Genau. Ja. Okay, Lisa, vielen Dank, dass du da warst und uns so mitgenommen hast in das Thema und so einfühlsam da uns viele, viele Tipps gegeben hast. Danke, dass du da warst.
Ja, danke. Hat großen Spaß gemacht.
Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pediko-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pediko-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp: In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pediko-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiter wachsen als Kita-Fachkraft.